Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Schönen guten Sonntagmorgen aus dem Theater Taburettli hier in Basel, wo immer Sie sind unterwegs an diesem prächtigen Sonnentag bis 30 Grad, wir haben es gerade gehört. Daheim oder natürlich hier im Taburettli selber. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Zeit für zwei besondere Gäste. Ich begrüße Doris Abbey. Sie ist so etwas wie eine Meisterdetektivin. Sie sucht ganz still und diskret Spitzenleute für Spitzenpositionen in der Wirtschaft. Auf Neudeutsch, sie ist Headhunterin. Und auf der anderen Seite der Daniel Hüskes. Er hilft unter anderem am ganz anderen Ende der Gesellschaft den ärmsten Kindern, die ohne Arm oder ohne Bein auf die Welt gekommen sind, dass sie wieder laufen können. Er macht ihnen quasi Bein im wahrsten Sinn vom Wort. Schön, dass Sie beide da sind und ganz herzlich willkommen im Persönlich. Zwei Menschen mit ganz verschiedenen Wegen, die sich heute in der Sendung begegnen. Doris Abbey, Headhunter, habe ich jetzt gerade gesagt. Gell? Es gibt keinen anderen Begriff als das bisschen kriegerisch tönende Kopfjäger. Ist das, glaube ich, gell?
Ja, wenn man es wortwörtlich übersetzt, ist der Kopfjäger, genau. Aber es geht natürlich schon ein bisschen anders zu und her. Also in dem Sinn, so wie Sie es einleitend gesagt haben, geht es darum, Spitzenkräfte für die Wirtschaft oder auch zum Teil für die öffentliche Hand zu suchen, wo es einfach der Markt ganz eng ist und wo man ganz maßgeschneidert auf die Leute muss zugehen, so die Leute zuerst muss finden, evaluieren und nachher auch ganz gezielt auf die Leute zugehen und sie auf die Position ansprechen, wo unsere Firma beauftragt, die Vakanz für sie wieder helfen zu füllen.
Also Sie sind schon ein bisschen auf der Jagd nach dem Besten oder nach der besten Frau oder Mann.
Ja, also das ist natürlich die Anforderung, die unsere Klienten an uns setzen. Jetzt, was heisst Best, oder? Best ist natürlich immer das Beste in Bezug auf die spezifische Konstellation.
Also es ist jedes Mal etwas anderes.
Es ist jedes Mal ganz etwas anderes. Also auch wenn wir einen Finanzchef für eine Bank suchen oder eine Finanzchefin für die Pharmaindustrie, dann ist das eine ganz andere Ausgangslage. Nicht, weil es jetzt mal eine Frau ist, sondern weil eben die Anforderungen von der Position vom Unternehmen her ganz anders ist.
Wie oft sind Sie dort in Basel auf der Jagd?
Ab und zu.
Ah. Welche Schweizer Stadt hat denn die meisten Treffer oder wo bewegen Sie sich geografisch am ehesten? In welcher Schweizer Stadt, wenn Sie auf der Suche sind, sage ich jetzt mal, um nicht die ganze Zeit auf der Jagd zu sein?
Also bei uns ist es so, dass die Auftraggeber die sitzen in der Schweiz. Also das heisst, die Firmen, die eine Vakanz haben, die uns fragen, jemanden für sie zu suchen. Weil meine Ansicht ist eigentlich ganz klar die, dass ich das kulturelle Umfeld, wo sich das Unternehmen drinnen hauptsächlich bewegt, sei das auch ein Headquarter oder was auch immer von einem weltweiten Konzern, dass das immer ein Umfeld ist, das ich auch kenne. Und Kandidaten oder Kandidatinnen, die suche ich in dem Sinn weltweit global, wobei natürlich Schwergewicht in Europa liegt.
Wir kommen da schon noch ein bisschen genauer drauf. Ich würde jetzt schnell den Ball übergeben zum Hüske. Haben Sie sich ein Bild machen können, was die Frau Abbey macht? Wir haben uns schnell getroffen diese Woche und dann haben Sie gesagt, Headhunter, was ist das genau? Was macht die Frau?
Also jetzt kann ich mir natürlich schon ein bisschen besseres Bild machen. Aber eben das Hunter, das Jagen, ich würde andere Berufsbereiche suchen, denn es ist ja ganz sensible Sache. Sie müssen ja ganz fein Feinheiten, Leute suchen, wo sie denn positionieren, haben auch Verantwortung über das, ob die Leute denn richtig positioniert sind und da glücklich sind. Also ich würde eine Namensänderung vorschlagen.
Also absolut, also jederzeit. Also ich bin sehr dankbar um jegliche Ideen. Es ist einfach jetzt ein bisschen der Standardbegriff, der sich in unserer Branche halt eingeprägt hat. Executive Search Consultant sagt man auch oft.
Executive Search Consultant.
Auch Neudeutsch.
Ist
aber
auch nicht
man kann es auch auf gut Deutsch kann man einfach sagen, Personalberatung im obersten Managementsegment.
Wobei, wenn jetzt jemand nicht so geläufig ist mit Fremdwörtern, Orthopädist ist ja auch nicht so einfach, ein Hüskes, gell? Jetzt für jemanden, der nicht Latein oder Griechisch in der Schule, Etymologie ist ein bisschen schwierig, aber man kann sich relativ schnell ein Bild machen, wenn man sie kennenlernt.
Und ich denke, Orthopädist, Ortus Kinder gerade machen. Bitte nicht verwechseln mit gerade Kinder machen. Ich meine, das haben wir. Das habe ich auch bewiesen. Aber orthopädisch kommt eigentlich aus der Name kommt von einem früheren Bandagist. Und noch früher noch zurück, also 250 Jahre zurück, ist es der Sattler. Und aus dem Sattlerberuf ist dann der Bandagist und der Orthopädisch und dann der Orthopädie-Techniker
entstanden. Also, können Sie das schnell erklären? Wieso aus dem Sattler raus? Also er hat ja mit Leder geschafft.
Genau, ja. Genau. Und die früheren Prothesen waren Lederprothesen, die gewalt geworden sind. Dennoch sind Holzprothesen gekommen. Und jetzt ist es natürlich sehr viel Kunststoffmaterial. Aber das ist so eigentlich der Begriff. 250 Jahre ist der Sattler und dann aus dem ist dann der hat dann auch Prothese gemacht und hat das und dann ist schon der Bandagist zum Bandagen und dann der Orthopädist und dann jetzt der diplomierte Orthopädist.
Es ist noch lustig, wenn man zu Ihnen kommt in Ihre Betrieb, sage ich jetzt. Es ist nicht nur eine Praxis. Das schmeckt immer so ein bisschen nach einem Handwerkerberuf. Das ist noch relativ
lang. Es ist ein Handwerk. Ganze, ja. Es ist ganz klares Handwerk. Ja. Es ist ein Handwerksberuf.
Ist das klar gewesen von Anfang an, dass Sie in etwas Handwerker sind? Ich meine, mittlerweile haben Sie einen Ehrendoktortitel als Dr. Med. HC. Also Medizin ist Ihnen sehr nach. Aber der junge Daniel Hüskes, was hätte er machen wollen? Hätte er etwas mit den Händen müssen arbeiten?
Der hat etwas mit Händen müssen schaffen oder Welle schaffen, aber auch mit Menschen. Das ist mir einfach, ja. Es mit Menschen und so umgehen, das habe ich natürlich schon Welle. Ja.
Wie war es bei Ihnen, Frau Ebi? So Berufswahl. Ich meine, Headhunter oder eben, was haben wir jetzt mal gesagt? Finder. Die beste Finder. Finderin. Kann man ja nicht studieren,
oder? Genau, schon der erste Vorschlag, oder? So ein neudeutsches Wort. Also bei mir war es auch so der Treiber, immer mit Menschen zu arbeiten. Ich habe bin auch gerne auf andere Leute zugegangen, bin eigentlich immer sehr offen gewesen. Und auch die früheren Berufsstationen sind in dem Sinn im Zusammenhang mit Menschen gewesen, mit Kulturen, mit unterschiedlichem Verstehen von unterschiedlichen Typen Menschen, Ansichten. Und ich glaube, der Beruf, ich nehme jetzt halt gleich den Begriff vom Headhunter,
ja, ja.
Das ist eigentlich etwas, was man nicht lernen kann. Das ist eigentlich ja. Vielleicht ähnlich wie viele Journalisten, man wächst auch rein. Wichtig ist sehr viel Erfahrung, Berufserfahrung auf der einen Seite und auf der anderen Seite wirklich ein breites Interesse und Verständnis von wirtschaftlichen Zusammenhängen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das Zweite, was ich glaube, was ganz wichtig ist, ist das Interesse und das Verständnis an kulturellen und zwischenmenschlichen Zusammenhängen. Und dann natürlich das Letzte hat die Intuition, Toleranz gegenüber ganz anderen Menschen.
Das Bauchgefühl gibt's im Umgang. Ja. Dass Sie jemanden kennenlernen, einen Kandidat, und der kommt zur Tür rein und Sie haben sofort ein gutes Gefühl. Dass Sie merken, der könnte es sein oder die könnte es sein.
Also ich bin jetzt seit über 10 Jahren in diesem Beruf tätig und das passiert mir immer noch. Das ist so. Der erste Moment, wo man ja sagt, der erste Eindruck ist ganz ein entscheidender. Das ist einfach ganz wichtig, dass man sich dann nicht von dem leiten lässt, sondern dann sich sagt, der Mensch hat ja auch noch viel, viel anders. Und meine Aufgabe ist ja herauszufinden, ob er in diese Position hineinpasst, ob er das kann bewegen, was der Auftraggeber von dem Menschen nachher erwartet.
Oder anders gesagt, hätte es also das andere gegeben, dass jemand reinkommt und sie merken, nein. Sie hat der Lebenslauf stimmt, alles ist in Ordnung, eine super Karriere, aber trotzdem, in dem Moment, wo Sie die Hand schütteln, ist irgendetwas, das Ihnen sagt, nein.
Also, es sind natürlich die klassischen Stereotypen, die auch ich von meiner Sozialisierung her im Kopf habe, respektive auch, wie man sich vorstellt, dass so eine Führungskraft auf oberster Ebene muss sein. Und wenn man von einer Führungskraft auf oberster Ebene redet, dann geht jemand, der muss nach Hause treten und überzeugend sein, dann erwartet man immer eine so eine eher grossgewachsene Person, die etwas rein gewichtsmässig darstellt, grössenmässig darstellt, eine Persönlichkeit von außen. Und das ist mir also auch schon passiert, dass sie wie wirklich, also Lebenslauf perfekt gepasst hat. Und dann kommt jemand, der nicht so gross gewachsen ist. Und das ist dann schon ein Moment, wo ganz wichtig ist, dass man sagt, tätige Äußerlichkeiten, die darf man auch nicht weiter einfach unterstützen, sondern man muss mithelfen, gerade in unserer globalisierten Welt, eigentlich wegzukommen von diesen klassischen Stereotypen, die man im Kopf hat. sondern die Person hat ja andere Talente und die können das anderen auch mehr kompensieren. Und das ist wichtig, es umfassend analysieren und anzuschauen und sich nicht auf irgendetwas einfach einfahren und festfahren. Also eben die Toleranz, die ich gesagt habe, auch aufbringen. Und dann auch versuchen natürlich, den Auftraggeber zu überzeugen, wenn ich spüre, das sind natürlich auch so Stereotypen rum, Bilder, wie jemand zu sein hat. Ja, für
die, also das heisst, wenn Sie jetzt Ihrem Auftraggeber, Sie hat einen perfekten Kandidat, aber ist halt jetzt einfach nur mal, ich weiß nicht, 1,58 Meter groß oder so, oder 1,62 Meter, was weiß ich. Dann sagen Sie im Auftrag, hören Sie, der ist vielleicht nicht so gross gewachsen und er hat vielleicht ein lichtes Haar oder wie auch immer. Ist jetzt von der Erscheinung her, jetzt rein vom Äußeren, wäre das jetzt nicht der Top-Kandidat für den CEO-Post, aber alles andere ist erfüllt, das würde Sie also immer sagen. Denken Sie daran, denken Sie nur ans Äußere.
Also aber Sie sagen jetzt richtig, Sie gehen jetzt von einer CEO-Position aus, ja, also von einem obersten Gesamtverantwortlichen. So, oder ein obersten Gesamtverantwortlichen muss nach Hause treten, muss vor die Mitarbeiter treten, muss in den Medien auftreten. Und dort spielen natürlich die Bilder eine Rolle, in den Bildern von dem, der vis-à-vis sitzt. Oder? Also, und von dem her ist das ein Kriterium, das dann plötzlich ein wichtiges kann werden. Aber vielleicht andere Spitzenpositionen, die mehr nach innen gerichtet sind oder wo eben die reine Präsentation nach außen nicht die Relevanz hat, dort finde ich, ist das ein Kriterium, das nicht relevant ist.
Und man kann sagen, zugespitzt, ab absoluter Top-Position ist unter 1,65 Meter läuft nichts für uns Männer.
Nein, das kann man wirklich nicht sagen. Nein. Also das ist mir ganz wichtig. Man muss wirklich, jede Suche muss man ganz, ganz maßgeschneidert angehen. Und wir haben ja viele Exponenten in der Wirtschaft, die auch nicht so gross gewachsen sind und ihren Job super gut machen. Und
ja, das also wir sind jetzt nur wieder rein
darum ich sage einfach, das ist ein Punkt, ja, wo ich einfach sage, wo man ganz situativ muss anschauen. Aber einer ist, der natürlich allgemein in der Gesellschaft so in den Köpfen der Leute umgeistert.
Napoleon war ein kleiner, trotzdem großer Mann.
Genau, absolut.
Und dann kann man natürlich auch noch den, es geht für längere Osteotomien, man kann sich auch doppelsittig machen.
Was ist das genau, Entschuldigung?
Verlängerungsosteotomie sind, dass man der Femur, der Oberschenkelknochen, beidseits verlängert, ihn durchtrennt, den Knochensegment drin macht. Also man darf es eigentlich bloß machen, wenn ein Bein kürzer ist als das andere. Also in dem Fall ist jetzt das ein bisschen provokativ sie, aber man könnte
es gibt ja so Berichte von jungen Frauen im Asiatischen, ich glaube in China habe ich schon Berichte gesehen von Frauen, die sich wirklich extra die Beine verlängern, damit sie Größe haben.
Ich glaube, es ist schon auch ganz wichtig, dass man sehr authentisch ist. Also ich finde, das ist natürlich für mich das wichtigste Kriterium. Das andere ist eigentlich eher Nebensächlichkeit. Aber manchmal sind halt Nebensächlichkeiten, das werden halt plötzlich wichtig, obwohl sie wirklich eine Nebensächlichkeit sind.
Oder der französische Präsident, der einfach ein bisschen grössere Absätze hat bei den Schuhen.
Das ist präzis.
Ich war selber in meiner Kindheit Einlagenträger. Herr Uskes, was sind so klassische Fälle, die zu Ihnen hier, jetzt sind wir noch nicht zu Vietnam, wie andere Tätigkeiten, hier zu Basel, wer kommt hier alles zu Ihnen? Also, was ist so die Bandbreite von den Fällen, die Sie mir abdecken?
Also zu Ihrer Einlage, die haben Ihnen auf alle Fälle zu einer attraktiven Größe verholfen.
Dankeschön, vielmal.
Bandbreite ist alles das, was in der Orthopädie vorkommt. Zwischen Einlage, Unterschenkelorthese, Prothese, Hüftprothese, Ruckerorthese, Wirbelfrakture, was ziemlich ist. Und natürlich die ganze Geriatrie, Breite, wegen der hohen Anteil von diabetischen Patienten. Wir werden Gott sei Dank älter, aber wir werden in dem Moment auch über unsere Volkskrankheit, die Diabetes, werden wir noch ziemlich gefordert werden. Das ist die gesamte Bandbreite. Aber ich habe, mein Herz ist speziell immer bei Kindern gewesen und Kinder sind für mich das Wichtigste auf der Welt und darum habe ich jetzt auch das große Glück eigentlich, dass mein Sohn Benjamin vor 5,5 Jahren die Hüskes-Orthopädie übernommen hat und ich bei ihm jetzt als Tagelöhner schaffe. Und dann kann ich mir wunderbar meine Patienten aussuchen oder meine Kunden oder Klienten aussuchen und Ja. Ich verantworte bloß noch bei der Versorgung und Betreuung meiner Patienten und muss mich nicht um Administration kümmern.
Das wird ganz gleich, ja. Also Kinder im Krabbelalter, wenn sie je nachdem mit einer Deformation auf die Welt gekommen sind, dass man denen schon hilft, dass sie die Chance haben auf ein normales Leben. Ja.
Das ist äußerst wichtig und das wird leider immer wieder von Kinderärzt oder Hausärzt nicht so richtig erkannt, dass, wenn es angeborene, fehlbildig. Denn, ich nenne jetzt einfach mal Klumpfüß. Wenn man Klumpfüß mit 6 Monate kriegt, dann kann man nichts mehr ausrichten. Wenn man sie aber kriegt, im Alter von 2, 3, 4 Tagen, dann wird der Claude Müller, wo mit mir auch meistens und Oberarzt ist, beim Herrn Professor Friedrichs im Bruder-Holz-Spital, der da unten sitzt, dem ich auch sehr zu Dank verpflichtet bin. Wenn wir als Klumpfüßkind im Alter von 2, 3 Tagen kriegen, würde ich garantieren, dass nach einem halben Jahr Behandlung der Fuß gesund ist.
Und da müssen ja die Eltern auch mitmachen, bis so etwas
machen. Da müssen die Eltern auch mitmachen. Also ich habe vor 35, 40 Jahren dort Kinder mit Klumpfüßen, da hätten wir da noch mehr Klumpfüßen gehabt. Mhm. Und die sind dann behandelt worden, konservativ, ohne Operation. Und die sind dann mit 17, 18 haben die Ballett getanzt und gesunder Fuß.
Also eine richtige Erfolgsgeschichte bereits. Ja. Bereits damals. Ja. Stichwort Erfolg. Also ich meine, gibt es etwas wie eine Erfolgsgarantie, wenn man zu Ihnen kommt, wenn jetzt ein Geschäft kommt und sagt, wir brauchen eine neue Position, unser eben Finanzchef oder so wird geht oder ist abgeworben worden von einem anderen Headhunter, jetzt brauchen wir jemanden. Können Sie garantieren, dass da sicher der Richtige oder die Richtige ankommt an die Position?
Ich glaube, man kann alles Mögliche machen, damit man die Rahmenbedingungen, die strukturellen und die kulturellen ganz gut erfasst, wo die Person nachher reinkommt. Also konkret am Anfang geht es wirklich darum, ein Positionsprofil zu verfassen, wo man festhaltet, was sind die Aufgaben von dieser Person. Und zwar nicht rückwärts gewandt. Also ich nehme eigentlich selten die alte Zielvereinbarung, sondern ich sage immer, wir schauen ja nicht in die Vergangenheit zurück, sondern in die Zukunft. Und die Person sollte das dann irgendwie eine gewisse Zeit auch machen. Also was sind die Herausforderungen von der Aufgabe her in der Zukunft? Und daraus abgeleitet dann, was für Erfahrungen muss jemand mitbringen und was für Kenntnis. Das sind einmal, das sind die Härtefaktoren.
Nach denen
kann man auch suchen. Genau. Ja. Wir erstellen das ganze sauberes Profil. Und was denn die Härtefaktoren, eben so die Erfahrung und die Kenntnis, die Ausbildung und alle diese Sachen, die Sprache, das ist noch relativ einfach auch fassbar und verständlich. Was schwieriger ist, ist immer herauszufinden, die spezifische Kultur, die das Unternehmen hat. Und gerade Grossbetriebe, die haben ja ganz unterschiedliche Kulturen, je nach Division, je nach Einheit. Und das ist mir ganz wichtig, dort wirklich das sehr gut zu erfassen. Also mit Beispiel zu erfassen, was heisst jetzt in so einem Unternehmen leistungsorientiert? Was heisst jetzt in so einem Unternehmen exakt? Weil das sind ja alles Attribute, die eigentlich in allen Positionsprofilen ja sehr ähnlich geschrieben sind. Aber wichtig ist ja die, wie zu operationalisieren, zu verstehen. Was versteht man
denn? Was heisst exakt?
Was heisst denn exakt jetzt in dem konkreten Fall für den Job, den ich jemanden suchen muss? Und das gibt dann so, ich mache das nicht mathematisch exakt, aber es gibt so eine Bandbreite so von 0 bis 10, wo man so etwas so kann einordnen kann. Anhand von Beispiel. Und wenn ich dann nachher die Kandidaten, die ich dann auf einem langen Suchprozess suche, wenn ich die angesprochen habe und die interessiert sind, dann mache ich mit denen wieder ganz etwas Ähnliches. Dann frage ich die ebenfalls zum Thema, jetzt wenn wir das Beispiel exakt nehmen, Exaktheit, wie ist das ausgeprägt? Und auch dort wieder mit ganz konkreten Beispielen aus ihrem Berufsleben, wo die können rennen oder sonst einfach aus Tätigkeiten, wo sie das können schildern. Und so gibt mir dann das eine Gewissheit, passt der rein kulturell in die Organisation hinein oder nicht? Und jetzt zurückkommen wieder auf Ihre Frage, quasi gibt es eine Garantie, wenn wir das machen, und der Auftraggeber ist da natürlich ganz, hat eine ganz wichtige Rolle drin, auch sehr ehrlich zu sagen, was sind die Herausforderungen, die anfallen. Und nicht einfach, manchmal sagt man am Anfang, wir wollen wieder den gleichen wie vorher, der hat das super gut gemacht, oder manchmal sagen wir, oh nein, wir wollen gerade das Gegenteil, weil, ja, wir haben aus was für Gründen auch immer weniger gute Erfahrungen gemacht. Dort ist ganz wichtig herauszufinden, was ist denn gut gewesen, wieso hat sich die Person gut eingefügt, oder warum hat sie Schwierigkeiten bekommen. Das sind dann die weichen Faktoren, oder? Das, was dann halt nicht nicht so mathematisch exakt messbar ist. Dort ist dann wieder das Wichtige, eben die Offenheit gegenüber Menschen und die Offenheit gegenüber Andersartigen.
Wenn jetzt der Zeithorizont beim Daniel Hüske so über Jahre geht, logischerweise kann das bei Ihnen nicht Jahre gehen, bis Sie jemanden finden. Was ist normal? Also wenn Sie jetzt angehen,
also drei bis vier Monate.
Gibt es denn auch Leute, die sich bei Ihnen melden, die wissen, Doris Hebb ist Headhunterin, also ich schicke der schon mal mein Papier, wer ich bin, wenn jemand vielleicht nicht mehr so zufrieden ist an seiner Position. Gibt es das, also, dass Sie so quasi wie Blindbewerbungen bei einem Headhunter oder bei einer Headhunterin?
Das ist noch viel so ein das klassische Verständnis, dass man, wenn man sich beruflich verändern will, dass man sich bei einem Headhunter meldet. Früher, so der Berufsstand, hat eigentlich sehr stark vom Beziehungsnetz gelebt. Also man hat Beziehungen gehabt zu Firmen, die irgendwann mal eine Vakanz haben, jemanden besetzen, wo man ganz viele Leute kennt. Und das ist eigentlich immer noch ein das Bild, das man von diesem Beruf hat. Aber aus meiner Optik hat sich das Berufsbild stark verändert und wird sich auch noch viel, viel stärker verändern, nämlich durch Globalisierung. Man kann gar nicht mehr ein Beziehungsnetz pflegen in einem engen Raum, sondern die Anforderungen von den Firmen werden immer globaler. Das heisst, die Leute müssen aus ganz verschiedenen kulturellen Umfeldern, aus Ländern kommen. Und da kann man gar nicht mehr ein Beziehungsnetz pflegen. Was aber heutzutage zunehmend kommt, ist wirklich mit dem Internet, mit der Transparenz auch von Geschäftsberichten im Internet, also Corporate Governance, die Anforderungen an die Offenlegung von Unternehmensdaten, das zieht auch mit sich, dass natürlich die oberen Chargen gut sichtbar sind. Und das hilft mir dann wieder, Leute zu suchen, unabhängig von meinem Beziehungsnetz. Was ich auch viel mache, ist natürlich mir überlegen, hat jemand so etwas publiziert, wenn es jetzt ein Fach eben gerade wieder im Finanzbereich hat, jetzt jemand so ein spezifisches Thema, das jetzt hier gesucht ist, publiziert oder referiert. Das sind für mich auch ganz wichtige Anknüpfungspunkte.
Dann gehen Sie
dann. Also, und dann gehe ich diesen Sachen noch, darum Meisterdetektivin, was Sie eingangs gesagt haben. Und die Schwierigkeit heutzutage in meinem Beruf ist eigentlich aus der Vielfalt, oder, das Richtige rauszulesen. Oder? Das Problem ist eigentlich nicht mehr, eine Menge an möglichen Leuten zu finden. Sondern das Problem ist eigentlich, die Richtigen eben richtig in Beziehung auf das Positionsprofil zu finden, weil eben die Welt globalisiert ist und weil sie eben nicht mehr einfach in einem kleinen regionalen Raum abläuft. Ja. Und darum braucht es das, was ich vorher gesagt habe, wirklich das Interesse und das Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge, dass man sieht, wie sich die Welt verändert und auch die Vielfalt der Leute. Das haben wir ja in der Schweiz, da kommen wir vielleicht nachher auch noch mal drauf zu reden, die Vielfalt in der Schweiz, das Multikulturelle, wo ja die Schweiz schon immer hatte, oder? Auch früher in der Industrie, dass wir das weiterhin pflegen können und damit wir gut nebeneinander leben und einander vor allem ergänzen.
Sie haben beide packende Geschichten aus Ihrer Kindheit auch. Doris Hebb als Bernler-Tochter auf Bahnhöfen aufgewachsen quasi. Der Daniel Hüskes mit Jahrgang 44 in Deutschland nach dem Krieg gross geworden. Da kommen wir in ein paar Minuten drauf. Zuerst aber zu einer anderen Tätigkeit, Herr Hüskes, zu Vietnam, zu Ihrem Engagement dort. Sie gehen seit über oder plus minus 10 Jahre.
7 Jahre.
Seit 7 Jahren. Mehrmals jährlich auf Vietnam und arbeiten dort mit Kindern, die an der Spätfolge von Agent Orange, von dem Entlaubungsmittel
Dioxin
genau. Mit Schäden, mit ganz schweren Schäden auf die Welt kommen. Ja. Wieso machen Sie das?
Wieso mache ich das?
Wieso gerade dort?
Ah, ja, das ist natürlich interessant. Green Cross, das ist eine Vereinigung, wo sich über Spätschäden von Naturkatastrophen in dem Sinne beschäftigen und befassen und dort helfen. Und es ist 2003, da ist dann Green Cross auf mich zugekommen, dass ich in der Zeit war, wo der Gorbatschow, der Präsident von Green Cross International war. Und dann sind sie auf mich zugekommen und haben gesagt, ja, das Vietnam ist in Vergessenheit geraten. Ganze Gelder von Green Cross International gehen nach Tschernobyl in der Ostblock und wir möchten, dass Vietnam wieder aufleben lassen. Und wir haben da etwa 7 Kinder, davon müsste 5 operiert werden und das wird 20.000 Franken kosten und wir möchten sie anfragen, ob sie das nicht übernehmen möchte und auch dafür zahlen möchte. Dann habe ich mir das angeschaut, dann habe ich mit denen in Zürich eine Sitzung gemacht und dann habe ich gedacht, ja, das ist vielleicht gar nicht, ja. Habe ich meinen Sohn angerufen, habe ich gesagt, du, los Benjamin, soll ich das machen? Und er sagt, Papi, Dann musst du halt deine Ferien da geben. Und ich sage, ist ja noch nicht. Jetzt werde ich dann eben 60 und dann mache ich das. Dann habe ich das gemacht, dann bin ich zu einer Bestandsaufnahme nach Vietnam. Und dann habe ich aber ganz, ganz schnell gesehen, dass ein einmaliger Einsatz und dann wieder gehen, dass das eine negative Sache ist. Ich habe in Somalia vor 20 Jahren mal von der Uni in Basel so Einsätze gemacht und wir haben Schiffbruch erlitten. Und haben mir das dann angeschaut und habe dann mit Professor Friedrichs darüber geredet, wo ich sehr gut kenne. Und ich sagte, ja, du red doch mal mit dem Claude Müller. Ich sage, ich brauche einfach einen Chirurg, der unter einfachsten Gegebenheiten gut improvisieren kann. Und so habe ich dann den Claude Müller kennengelernt. Und wir sind dann jetzt schon, der Claude ist das 13. Mal dabei und ich kann jetzt am 15. Oktober, 16. Mal. Und es läuft immer so ab, dass wir eine Woche ein Seminar an der Uni haben, eine Woche wird operiert und eine Woche werden dann wieder Kinder gesammelt oder untersucht. Wir müssen sie gar nicht sammeln, sie stehen draußen vor der Tür und warten auch zwei, drei Tage. Und dass die werden dann überlegen, wir es, ob wir die dann ein halbes Jahr später dann operieren. Und was für mich sehr, sehr wichtig war, ist, dass die Aus- und Weiterbildung, dass die Hilfe zur Selbsthilfe, die müssen irgendwann einmal selber irgendwie auf die Beine stehen. Und das ist für mich ganz wichtig. Ich hatte letztes Jahr im April noch von der Universität in Hanoi Ehre gekriegt. Und dann hat der Professor Dieb mich dann so gefragt, wie lange bleiben Sie denn noch oder wie lange können wir noch mit Ihnen rechnen? Und ich sage, hören Sie, vielleicht mache ich 10 Jahre voll. Und dann hat er gesagt, aber können wir noch etwas für Sie tun oder was wünschen Sie sich? Ich sage, ach, ich würde mir eigentlich wünschen, dass Sie mir irgendwann mal einen Brief schreiben, sehr geehrter Herr Hüskes, wir brauchen Sie nicht mehr. Das würde
dann
mir wünschen.
Dann wäre die Mission ganz, ganz genau. Erfüllt. Gibt es vielleicht eine typische Geschichte, die Sie könnten erzählen von so einem kleinen Patienten, wo Sie über all die Jahre, Sie sehen die ja auch immer wieder und sehen, wie sie sich entwickeln und wie die mit diesen Prothesen können umgehen können. Vielleicht einfach ein Beispiel, damit man ein bisschen bildhaft so eine Schicksal von so einer Familie könnte mitbekommen.
Ein Bub, keine Arm, keine Beine, ist dann auf dem Velo. Der Vater ist vorne gesessen und hinter ihm der Bub und hinter dem Bub wie ein Sandwich die Mutter. Und so sind sie dann in das Zentrum gefahren im Hochland unter den Ärmsten der Armen, denn ich möchte wirklich bloß, weil wir finanzieren das ja, bloß die Ärmsten der Armen. Und auf dem Velo sind sie dort angekommen und dann hat Frau Thuy, das ist unsere Koordinatorin, sie ist vom Gesundheitsamt und von der Uni und sie macht für uns alles. Ohne Frau Thuy und ohne unsere Fahrer läuft nichts in Vietnam. Und dann hat sie gesagt, ja, da kann man wohl nichts machen. Ich habe mir der Bubaklub ganz, ganz apathisches Gesicht, der keine Reaktion kann und gar nichts. Und hat eine schlaflose Nacht gehabt und hat gesagt, ja Gott, verdammt ich nochmal, also jetzt soll er doch nochmal kommen. Und dann habe ich ihm im wahrsten Sinn des Wortes beigemacht. Ein halbes Jahr später ist er mit den beiden Prothesen, beide Beine weg und beide Prothesen auf mich zugekommen, schon ein ganz anderer Mensch. Und dann habe ich gewusst, ja, der möchte jetzt leben. Mit dem kann ich etwas machen. Denn Sie müssen sich vorstellen, der kann nicht das Foodie putzen, der kann sich nicht umbringen, der kann nicht essen, der ist voll angewiesen. Der kann 100 Mal sagen zu den Eltern, haut mich tot, das machen Eltern nicht. Dann ist er gekommen und dann ist die Mutter dann gekommen und hat dann immer so, ich sag, Frau Thuy, die Familie Hunger, was auch schon vorgekommen ist, sollen wir Reis bringen oder möchten die uns zum Essen einladen? Und er hat gesagt, nein, die Mutter möchte, dass sie ihm noch Armprothese machen. Aber das ist natürlich in dem Klima, mit dem technischen Know-how, so wie wir das kennen, unmöglich. Mhm. Schlussendlich habe ich ihm dann Schreib- und Esshilfe gemacht, die ich vor 40 Jahren einmal entwickelt habe, wo ich das Zentrum für Kontergankinder in Berlin geleitet habe. Und dann mit daran erinnert. Und dann haben wir ihm das gemacht. Und dann hat er jetzt sein Essen gelernt und Schreiben gelernt. Und die Mutter hat mir einen wunderschönen Brief gebracht, wo er selber geschrieben hat. Ganz, ganz super. Ganz wunderbar. Und in dem Brief schrieb er auch, dass er eigentlich oft an den Tod denkt hat. Und jetzt wäre er anders. Und jetzt könnte er seine Eltern helfen, wenn ich ihm Computer zukohle, ist sein größter Wunsch wäre Computer und dann könnte er ins Geschäft kommen und jetzt laufe gut und er könnte essen und schreiben und natürlich hätte er einen Computer gekriegt. Und jetzt ist er selbstständig, hat eine kleine Firma, wo er SIM-Karten verkauft für ins für Handy.
Mobiltelefon, ja.
Fürs Mobiltelefon. Mhm. Hat er noch eine Freundin und jetzt eine Frau. Ist verheiratet und Mutter hat dann noch normale kosmetische Armprothesewellen. Und ich sage, damit kann er nicht machen. Die hängen bloß am Körper, das kann er nicht machen. Keine Funktion, ja, aber ich möchte, dass mein Sohn bei Beerdigungen oder Hochzeiten mit zwei Armen. Ich sage, das ist noch nicht, dann kriegt er das. Und jetzt reist sie mit dem Hochzeitsfoto, hat zwischen ihnen geheiratet, hat jetzt auch einen Sohn und da ist er abgebildet, hat einen Arm im Hosensack, der andere Arm um die Schulter von seiner Frau gelegt und steht. Und das ist natürlich für die Mutter fantastisch.
Wunderschöne Geschichte. Das ist persönlich auf DRS 1, meine Gäste heute, Daniel Hüskes, Orthopädist, den wir gerade gehört haben, und Doris Abi, Headhunterin oder Finderin, Detektivin von den besten Leuten. Sie sind in der Innerschweiz aufgewachsen, Frau Abi, der Vater bei der Bahn. Und ich glaube, da muss man immer wieder wechseln von Bahnhof zu Bahnhof. Wie viele Bahnhöfe haben Sie etwa kennengelernt als kleines Mädchen?
Also das war früher so, ich weiß nicht genau, wie es heute ist, aber früher war das so, dass man innerhalb von diesen Kreisen, die die SBB hatte, sich innerhalb von denen bewegt hat. Ich habe dreimal mit ihm gewechselt, bis ich dann nach dem Studium ausgezogen bin. Die erste Station war Küsnacht am Rigi, da hat er in Immensee gearbeitet. Und nachher ist eine ganz schöne Station gekommen, das ist Walchwil am Zugersee, wo er sehr lange hat können bleiben.
Das ist ein spezieller Bahnhof, gell, ist das Walchwil?
Genau, ja, das ist ein sehr spezieller Bahnhof, weil das ist der einzige Bahn, also die Bahnstrecke zwischen Zug und Argoldau, die ist auch heute immer noch einspurig auf der Gotthardstrecke. Und sonst ist die ganze Gotthardstrecke doppelspurig und die ist einspurig. Und das ist früher, wo noch nicht alles so automatisiert war, wie heute, ist das oft vorgekommen, dass auch internationale Züge dann gekreuzt haben an dem Bahnhof Walchwil. Und dort bin ich noch sehr klein gewesen, dort bin ich so zwischen 6 und 19 Jahren, aber vor allem am Anfang natürlich sehr klein gewesen. Und das hat mich sehr beeindruckt, einfach wenn die internationalen Züge gehalten haben. Das hat so das Tor zur Welt und vor allem ist der Trans-Europe Express ist natürlich auf dieser
Strecke gefahren.
Der grosse TE-Zug. Und wenn der hat müssen warten, weil eigentlich hätte der nie sollen warten zwischen Zürich und Giasso, wenn der hat müssen warten und dann gerade noch der Speiswagen vor dem Stationsbüro gewartet hat und dann befunden hat, man könnte doch mir irgendwie etwas geben, dann ist das eigentlich so ein sehr, sehr hohes Glücksgefühl.
Nehmen wir also das kleine Mädchen einmal rein und dann sind sie einmal durch den Speiswagen durchgelaufen.
Ja, vielleicht etwas so. Genau. Ich habe Angst, er könnte abfahren mit mir drin. Aber es ist nie passiert. Genau. Aber das hat eigentlich mir einen sehr engen Bezug auch zur Eisenbahn gegeben. Das ist auch heute immer noch ist das für mich etwas ganz Tolles, die Eisenbahn. Das war einfach ein Berufswunsch damals. Ich habe natürlich viel bei meinem Vater, wenn wir im gleichen Ort wohnt, wie er arbeitet, weil ich natürlich viel im Stationsbüro war. Früher hat es da die Billette, das kennen vielleicht einige von Ihnen noch, sind das da die kleinen Kartöngel gewesen, die man hat müssen reinstecken, um das Datum drauf zu tun. Also das war immer so eins von meinen grössten Liebhabereien gewesen, weil ich halt mal so ein Datum reinstempeln, genau. Aber das ist halt, das ist vielleicht noch ein bisschen Nostalgie. Das ist heute halt ordentlich automatisiert, aber das ist der Lauf der Zeit und das ist auch gut so.
Auch da erinnere ich mich auch nicht dran. Hat denn Ihr Vater dann einmal so einen Kranz gehabt? Es geht, glaube ich, so rote, wie Offizierskappe haben die ausgesehen, oder?
Nein, das sind alle für sich die, also es hat verschiedene gegeben, aber so eine offizielle, Grad, genau, ist es ein Feste gewesen, vorne so mit einem Dächli. Und dann ist es je nach Grösse von der Station, also es hat Stationen gegeben und dann eben Bahnhöfe. Und wenn man dann mit einem Bahnhof ist, wobei da hat es dann auch Unterschiede gegeben, ist es ein Kranz gewesen. Und ich weiss, ich meinte noch heute, er ist dann wirklich in einem Bahnhof auch nachher noch gewesen. Nach Walchwil war er noch in Schönewerk und in Lausen. Er hat auf jeden Fall den Kranz an dem Hut, einfach weil es nachher grössere Bahnhöfe sind, die man rangiert hat. Aber das ist nachher, in Schönewerk bin ich noch mitgegangen, das war der Kanton Solothurn gewesen. Das war schon ein Unterschied von der Innerschweiz in Kanton Solothurn. Das ist dort Balli, damals ist noch Schuhfabrik, das ist dort noch auch produziert worden. Und dann hat er sehr viel müssen rangieren.
Ein Rangierbahnhof.
Genau. Und durch das war es nachher ein Bahnhof gewesen und nicht eigentlich einfach eine Station. Obwohl natürlich Walchwil rein strategisch ganz ein wichtiger Bahnhof war auf der Gotthardstrecke.
Auf der Gotthardstrecke. Eben, Ihr Vater ganz eine wichtige Rolle offenbar in Ihrem, ja, in Ihrem Leben.
Ja, auch.
Ihr Vater, Sie haben auch eine ganz spezielle Geschichte mit Ihrem Vater. Sie sind 1944 auf die Welt gekommen. Ihr Vater, dann gar nicht daheim. Wir waren noch zumindest in den Endzügen vom Zweiten Weltkrieg. Und Sie haben Ihren Vater erst Anfangs 50er Jahre kennengelernt, als er aus Russland wieder zurückgekommen ist. Ja. Was haben Sie für Erinnerungen an die Zeit?
Also, ich habe meinen Vater kennengelernt, als ich 7 Jahre alt war. Und er hat mich gar nicht erwartet, weil ich bin, wo er in den Krieg gegangen ist, bin ich unterwegs gewesen. Und ich habe noch zwei Brüder hatte und der Jüngere, der war 5 Jahre älter, der hat die Nazis umgebracht. Und dann hat mein Vater sich, wo er dann im Krieg war, erkundigt, ob meine Mutter noch lebt. Und er hat dann gesagt, 2 Söhne und hat dann Informationen gekriegt, jawohl. Und dann ist er zurückgekommen und hat mich natürlich gar nicht erwartet. Er hat seinen Sohn erwartet, der 12 Jahre alt ist und dann ist er auf mich zugekommen, dann habe ich als erstes zu meinem Vater oder zu meiner Mutter gesagt, was, zu so einem dreckigen Menschen soll ich jetzt Vater sagen? Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, mein Vater ist leider sehr früh gestorben, er ist im Alter von 60 gestorben, das war 1970. Wir haben eine sehr kurze, aber äußerst intensive Zeit zusammen verlebt. Es ist heute noch irgendwo, wenn ich irgendwelche Probleme habe, dann sage ich, was würde denn der jetzt machen mit seiner eigenartigen Art, wo er so kann, und mit seinen ganz eigenartigen Witzen und Jokes, wo er so kann.
Also es hätte gehabt, obwohl er offensichtlich ganz schwierige Erlebnisse hatte in Russland in dieser Zeit, bevor er wieder zurückkommen konnte. Was ist er für ein Mensch, Ihr Vater? Wie würde er ihn charakterisieren? Offenbar hat er einen grossen Stolz gehabt. Er war ein sehr stolzer Mensch, obwohl er so
Er ist ein äußerst korrekter, gerechter, liebevoller, aber auch prinzipientreuer. Es ist denn damals, es sind so Wiedergutmachungsgelder gezahlt worden vom deutschen Staat, so Verlust eines Kindes, Abwesenheit von 7 Jahren von der Familie. Also schlussendlich, man hätte etwas über 42.000 Mark oder so etwas gekriegt. Das hat mich Vater abgelehnt. Ich sagte, nein, das will ich nicht. Denn die, wo mir das jetzt zahlen, das sind genau die, die mich da ane geschickt haben. Nein, das möchte ich nicht. Und das kann ich natürlich wahnsinnig toll gefunden. Übrigens habe ich alles das, was ich von meinem Vater weiß, in der Zeit im Krieg und nachdem, wo er gemacht hat, wo ich noch nicht mit so denken konnte, habe ich alles von meinem Onkel. Mein Vater hat mit mir darüber nie irgendwie geredet.
Das ist kein Thema gewesen.
Ja, das habe ich alles von meinem Onkel, wo ein eigener Zwilling zu meinem Vater war. Und mein Vater ist am 28. Juli 70 gestorben und genau ein Jahr später, am 28. Juli 71, ist so ein David auf die Welt gekommen. Genau ein Jahr später.
Unglaublich ist es. Es gibt einfach so Zusammenhänge, wo man nicht weiß, wie sie passieren.
Aber es ist so. Ja. Das ist so. Darum ist der Tag immer für mich ein ganz komischer Tag.
28. Juli ist offensichtlich ganz ein spezieller Tag, ganz klar. Sie haben zwei Leidenschaften offenbart, Familie, das eine, der andere ist Beruf. Ich habe sie so gefragt diese Woche, gibt es eigentlich auch noch etwas anderes? Haben sie gesagt, ja, eigentlich nicht gross. Ich glaube, bei Ihnen, Frau Abi, Sie haben einen Flair für Stoff, für Stoffer. Wenn Sie dazu mal kommen, sich zu bewegen, außerhalb von Ihrem Geschäft und Zeit finden für eine Reise, dann haben Sie eine Affinität zu Stoffen. Wieso?
Genau, jetzt müssen wir zuerst das Wort Stoff definieren,
damit man auf
falsche Idee kommt. Genau. Das ist eine Leidenschaft von der Mutter. Also, darum, was ich vorher sagen, der Vater ist wichtig, seine Mutter ist natürlich auch sehr wichtig. Die Mutter, die hat alles geschneidert für uns. Und hat wahnsinnig exakt geschafft und schneidert, also auch heute noch äußerst exakt. Und ich glaube, das ist ein Element, wo zu mir übergekommen ist. Und die Freude an Stoff, das ist richtig. Auch ich, wenn ich mal eine gewisse Zeit, man muss hersitzen, wenn man einen Schub neigt oder wenn man eine Jacke neigt, dann muss man hersitzen. Und ich habe zwar die Gelegenheit, das Zeug auch liegen zu lassen, man muss immer alles zusammenräumen, aber gleich irgendwann will man es dann auch fertig haben. Das ist dann auch der Ehrgeiz, mal das können zu tragen. Oder? Und es ist schon so, wenn ich im Ausland bin, beispielsweise in der Ferien, ist das etwas vom Schönsten, wenn ich so irgendwie in asiatischen Ländern bin, irgendwie so in so Stoffläden rein und die Andersartigkeiten, andere Musterungen und so, das ist etwas, was mich wahnsinnig fasziniert. Ja.
Dann suchen Sie doch mal in Vietnam, da gibt es fantastische Siedelstoffe und wie auch immer. Dann suchen Sie doch mal eine Persönlichkeit oder könnten Sie es mit Ferien und verbinden? Vielleicht können Sie es absetzen. Ich kann so etwas nicht mehr, aber.
Ah ja, genau. Also gäbe es irgendwelche Tipps, die Sie der Frau Abi geben könnten, punkto Reisen in Vietnam? Was muss man gesehen haben in Vietnam? Jetzt mal abgesehen von Ihrer beruflichen Tätigkeit. Sie haben, glaube ich, einmal gar nicht gross Zeit zum Reisen nebendran, gell? Aber nein, was würden Sie der Frau Abi sagen? Was muss man gesehen haben, wenn man auf Vietnam geht?
Ich weiß nicht. Wo immer Sie auch machen. Also ich finde Ho Chi Minh City, Saigon, das muss man nicht sehen. Hanoi ist eine wunderschöne, altgebliebene, schöne Stadt mit sehr schönen Bauten, sehr schönen französischen Bauten, sehr schönen Gassen. Das muss man gesehen haben, finde ich. Und dann muss man einfach mal ins Land rauffahren und die Augen aufhalten und einfach mal irgendwo sitzen und schauen. Ich bin keiner, wo von einer Attraktion, ich meine, Sie müssen nicht das Ho Chi Minh der Ho besuchen in seinem, das können Sie auf jeder Postkarte sehen. Aber einfach mal die Leute auf sich wirken lassen. Sie sind äußerst lieb, äußerst freundlich. Und also ich finde sie ganz toll.
Also, ich glaube, da haben wir eine ganz grosse Gemeinsamkeit. Das ist eigentlich auch auf meinen Reisen, ist mir das ganz wichtig. Ich versuche immer, mir viel Zeit zu lassen. Nicht alles durchorganisieren. Wir machen immer das Zeug mit meinem Mann einfach, gemeinsame Reise, wo man nicht in einer Gruppe reisen. Und manchmal springen wir halt das Programm ein bisschen durcheinander, weil ich einfach sage, nein, da will ich jetzt noch bleiben. Das will ich stärker auf mich wirken lassen. Und ich bin sehr froh um den Tipp, weil, Vietnam steht, ganz weit oben auf meiner Reiseagenda, weil das habe ich noch nicht besucht. In China bin ich schon an mehreren Orten und im arabischen Raum, aber Vietnam steht auf der Agenda. Ja, das ist die nächste Reise.
Haben Sie natürlich auch sehr,
sehr, sehr gut. Dann habe ich von nachher daheim wieder zu tun zum Nähen.
Und sehr guter Kaffee.
Ehrlich, ja.
Kaffee, das ist das größte Kaffeeproduzentenland. Das weiß man nicht, aber es ist wirklich Kaffee, haben Sie. Fantastische. Stimmt's?
Der Blick runter ins Publikum.
Professor Friedrich, genau.
Ist das jetzt zum Beispiel ein so ein Stoff, was Sie ausgeht? Sie haben einen sehr schönen Schub an, mit Blumendruck drauf. Ist das ein, was Sie selber ausgesucht haben?
Der Stoff schon, aber das ist jetzt eine, wo ich nicht selber gemacht habe. Das gibt's natürlich auch, weil ich habe nicht so viel Zeit, aber die paar Stücke, die ich habe, die sind dann selber auslassen. Aber das ist jetzt in Kauf, nicht, ja.
Wir haben heute ein ganz spezielles Datum. Heute Nachmittag auf DRS1 eine Spezialsendung, 3 Stunden lang von 2 bis 5, wo wir akustisch noch mal eine Revue passieren, was alles passiert ist an dem 11. September. Und ich weiss, alle, die das erlebt haben, haben irgendwie noch ein inneres Bild, wo sie gewesen sind, wo man vielleicht zum ersten Mal am Radio oder am Fernsehen erfahren hat, was da passiert ist. Wie sieht das bei Ihnen aus, Frau Abby? Wissen Sie noch, was das für ein Tag war? Ich glaube, Dienstag war, wo Sie da gewesen sind, wo Sie erfahren haben, was da passiert in New York?
Also, ja, ich war im Büro gewesen, effektiv, und habe verschiedene E-Mails bekommen von Bekannten, die das am Radio oder so gehört haben. Und bin dann auch relativ schnell im Internet natürlich die Bilder schauen. Und also ich weiß schon, das hat mich, ich habe es zuerst nicht für möglich gehalten. Also das Gefühl gehabt, das kann nicht sein. Oder? Und eigentlich, also ich glaube, das hat wahnsinnig viel ausgelöst, einfach auf der ganzen Welt. Oder? Also in dem Sinn einfach als eine riesige Zäsur. Oder? Weniger jetzt, was passiert ist, sondern es ist eine Zäsur. Oder? In der Welt, wo ich glaube, wo wir die Folgen auch wirtschaftlicher, gesellschaftspolitischer Natur, wo wir jetzt ja mittendrin sind, auch mit der Finanzkrise und allem, wo ich denke, wo dort eigentlich ein Fundament gelegt wurde, ist ein Bruch stattgefunden. Ja.
Daniel Hüskes, ich weiss, Ihr Sohn war, glaube ich, in New York gewesen, zu dem Zeitpunkt.
Ja, Benjamin hat in New York geschafft. Und hat übrigens dort geschafft, wo ich vor 48 Jahren geschafft habe, im gleichen Institut. Und er ist mit seiner Frau in Manhattan gewesen. Meine Schwiegertochter ist Goldschmiedin und hat 3 Blocks vom World Trade Center entfernt ihr Atelier oder in ihrem Atelier und mit anderen geschafft. Und mein Sohn David, der zu der damaligen Zeit und heute noch bei der Schweizer Rückversicherung schafft, und der ist 14 Tage vorher noch in New York gewesen und hätte im World Trade Center hat Swiss Re 2 Etagen gehabt, und er hat da noch die Rückversicherung gemacht und ist dann wieder nach London, wo er dann geschafft, und der hat mich dann an dem Dienstag am Morgen, es ist bei uns die 3:15 gewesen, angerufen und gesagt, Papi, mach dir keine Sorge, Anna ist zum Benjamin unterwegs, und ich habe überhaupt gar nicht gewusst, was der will. Und weil er hat natürlich die Informationen gekriegt, sie haben jeden Dienstagmorgen von der Swiss Re Telefonkonferenzen um 6 Uhr. Also jetzt ist er wieder in New York, also da ist jetzt wieder zurück in New York, der David. Und immer, jede Sicht, das ist so Tradition, Telefonkonferenz. Und da hat er natürlich das als Erster mehr oder weniger mitgekriegt oder gehört. Und ich habe dann gar nicht gewusst, was los ist, und habe dann das Radio angestellt. Und dann habe ich gerade so mitgekriegt, dass dann der zweite Turm ist. Und ja, ich bin dann im November mit dem David unter dem Arm nach New York und haben wir dann die beiden angeschaut. Also abgemagert. Der Benjamin ist eine gestrichene Landschaft gewesen, und die liebe Anna ist ohnehin nie sehr korpulent gewesen, aber das ist eine harte Zeit gewesen.
Also die Zeit hat Zeichen hinterlassen, ja. Ihre Spuren hinterlassen. Ja. Für die Leute, die in New York gewohnt und gelebt haben in dieser Zeit.
Ja. Und es hat auch weltweit Spuren hinterlassen. Also das war ein Schnitt gewesen. Von da an ist es mit der, ob in jeder Art von Wirtschaft oder Gefüge oder Leben oder was auch immer, jetzt, da ist es bergab gegangen. Es ist, ja.
Heute Nachmittag, also von 2 bis 5 auf DRS 1, sehr empfehlenswerte Spezialsendung, wo wir das akustisch nochmal anschauen. Schauen wir auch noch ein bisschen weiter raus. 15. Oktober haben Sie gesagt, Herr Hüskes, gehen Sie wieder auf Vietnam.
Ja.
Wie lange gehen Sie das mal?
3 Wochen.
3 Wochen?
Ein bisschen mehr als 3 Wochen. 3 Wochen und 2 Tage, ja. Und wieder mit Dr. Claude Müller im Schlepptau. Der Claude sagt immer, uns kriegt man bloß im Doppelpack.
Ich spiele das Team. Frau Wemmi, wie sieht es bei Ihnen aus? Das nächste Programm, haben Sie, können Sie sich mal ausklinken, jetzt zum Beispiel für eine von den Reisen, die Sie gerne würden, oder sind Sie ab morgen wieder ganz fest bei Ihnen im Betrieb und suchen die Besten für die besten Positionen?
Am Morgen schon, das ist richtig. Ja. Wir haben effektiv Pläne für Vietnam. Also von dem her gesehen ist das ein gewaltiger Zufall, dass wir da zusammen reden dürfen, Herr Hüskes. Ja, das ist eine Gegend, die ich sehr gerne sehen möchte. Und konkrete Pläne sind gemacht für 3 Wochen Ferien. Ja.
Schön, dann wünschen wir Ihnen beiden alles Danke. Gute und bedanken uns, dass Sie da sind. Das war es persönlich. Merci, vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag.
Persönlich von heute ist live aus dem Taburettli zu Basel gekommen. Die Gäste von Christian Zeugin sind die Headhunterin Doris Abbey und der Orthopädist Daniel Hüskes. Technik Lucrezia Ehrensberger und Thies Ganz. Sie können die Sendung nochmal hören, heute Abend ab 10 Uhr, ebenfalls hier auf deren Eis. Das Persönliche von nächsten Sonntag, das kommt dann live aus dem Kulturzentrum Bürgisserhaus zu Bericke, Aargau. Zu Gast sind dann Irene Müller-Bucher, sie ist Orientierungslauf- und Handballtrainerin, und der Hans Widmer, pensionierter Berater und Topmanager.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.